Es heißt, die zweite Phase des Nahost-Friedensprozesses sei nun eingeleitet. Von einem Meilenstein ist die Rede. Manche haben jedoch von dem sogenannten Friedensprozess noch nicht so viel mitbekommen. Nach zähem Hin und Her und, schenken wir den Pressekommentatoren Glauben, etlichen Wutausbrüchen Yasser Arafats, wurde das Zwischenabkommen Oslo II von den Chefunterhändlern der israelischen und palästinensischen Delegation unterschrieben. Darin soll der Abzug der israelischen Besatzungstruppen aus dem Westjordanland geregelt sein.
In den kommenden 2 Jahren, so will es das Abkommen, sollen palästinensische Institutionen die israelische Besatzungsmacht als Verwaltungsinstanz schrittweise ersetzen. Der größte Teil des Gebietes jedoch bleibt im Besitz Israels, ebenso wie die Entscheidungsgewalt in Sicherheitsfragen. Israels Armee wird sich aus den größeren palästinensischen Städten und Ortschaften zurückziehen, mit Ausnahme von Hebron.
In Hebron wie in anderen Städten gab es unmittelbar nach Bekanntwerdung der Einigung Proteste von Palästinensern und Palästinenserinnen.
In Nablus wurde dabei ein 19-jähriger Palästinenser von der israelischen Armee erschossen. Imad Falui, ein Führer der radikalen islamischen Hamas-Bewegung im Gazastreifen, warf Arafat Verrat vor. Das einzig wichtige Ziel bleibe ein unabhängiger palästinensischer Staat. Von diesem Ziel scheinen wir heute weiter entfernt als je zuvor, erklärte Falui vor Journalisten.
Und damit liegt er nicht falsch, denn allein das Westjordanland soll kantonisiert werden. Die Verhandlungsführer haben sich auf eine Dreiteilung in 3 Zonen geeinigt.
Bei der palästinensischen Zone, der sogenannten Zone A, handelt es sich um die größeren Städte des Westjordanlands, die nach dem Abzug der israelischen Truppen nach und nach in die Zuständigkeit der palästinensischen Autonomiebehörde fallen sollen. Zone B umfasst ländliche Gebiete mit 450 palästinensischen Dörfern. Hier sollen die Palästinenser für die inneren zivilen Angelegenheiten zuständig sein, während die israelische Armee für die Sicherheit des gesamten Gebietes verantwortlich ist. Zone C schließlich, die größte, unterliegt allein israelischer Kontrolle. Dieses Gebiet umfasst die jüdischen Siedlungen ebenso wie Militäranlagen und Gebiete an der Grenze zu Jordanien.
Eine Sonderregelung wurde für Hebron gefunden, wo 400 radikale Siedler und Siedlerinnen unter 120.000 Palästinenserinnen und Palästinensern leben. Nach wie vor bleiben die Siedlungen bestehen und werden von der israelischen Armee geschützt. Auch in der Frage hat sich die israelische Seite durchgesetzt. Auch in allen anderen strittigen Fragen hat sich Israel durchsetzen können. Die Frage der Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge ist ungeklärt, ebenso die Verfügung über Wasser, die wichtigste Ressource im Land, und die Frage der Gefangenen. Für die Freilassung der 5000 palästinensischen Gefangenen aus israelischen Knästen konnte nicht einmal ein fester Zeitrahmen festgelegt werden. Und auch die Freilassung aller 30 weiblichen Gefangenen, wie es die palästinensische Delegation forderte, lehnte die israelische Seite kategorisch ab. Jede Siedlung ist eine Mine auf dem Weg in Richtung Frieden, befinden israelische Friedensaktivisten und Aktivistinnen, und so lohnt es sich, einen Blick auf dieses Problem zu werfen. Im Folgenden Informationen über die Siedlungspolitik Israels und die Siedlungen in Hebron und der benachbarten Siedlung Kiryat Arba. Aus diesen Siedlungen kommen die radikalsten und fanatischsten Siedler und Siedlerinnen, die schon jetzt Widerstand gegen die neue israelische Politik, die ihre einstigen Ziehkinder nicht mehr begünstigt, angekündigt haben. Obwohl sich Israel in der Frage der Siedlungen quergestellt hat und es keine feste Zugabe gibt, dass und wann alle Siedler und Siedlerinnen Hebron zu verlassen haben. Klaus Melentin, Redakteur des AK und Mitarbeiter im deutsch-israelischen Arbeitskreis, wird erst einmal die Siedlungspolitik Israels darstellen.
In der Folge des Sechstagekrieges 1967 besetzte Israel die Westbank, das sogenannte Westjordanland, Ostjerusalem, die Golanhöhen, den Gazastreifen und den Sinai. Zu den besetzten Gebieten zählen heute alle genannten Sektoren mit Ausnahme der Sinai-Halbinsel. Unmittelbar nach 1967 begann Israel mit der Besiedlung der besetzten Gebiete. Im Folgenden beziehe ich mich nur auf die Westbank. Die Arbeitspartei hatte die Regierung Israels inne von 1967 bis 1977. In dieser Zeit wurden in der Westbank 32 Siedlungen gebaut, größtenteils aus Gründen der sogenannten militärischen Sicherheit. Diese Siedlungen befanden und befinden sich im Wesentlichen im sogenannten Jordangraben, das heißt entlang des Jordan in einem sogenannten Sicherheitsgürtel von ca. 10 Kilometer Breite. Gleichzeitig entstanden jedoch, worauf ich später zurückkommen werde, bereits ideologisch motivierte, das heißt nationalistisch oder religiös motivierte Siedlungen. 1977 übernahm der rechtskonservative Likud-Block die Regierung. In seiner Regierungszeit bis 1992 entstanden weitere 112 Siedlungen in der Westbank, die größtenteils bis ausschließlich nationalistisch und oder religiös motiviert waren. Diese Politik wurde vom Likud teils alleine verfolgt, teils in Regierung der nationalen Einheit, das heißt im Zusammengehen von Likud und Arbeitspartei. Derzeit leben in den auf der Westbank 90.000 bis 130.000 Siedler. Die Zahlen, Angaben schwanken je nach politischem Interesse. Das heißt, dass die Siedler die höchsten Zahlen angeben, dass die Regierung die niedrigsten Zahlen angibt.
Wer sind nun diese Siedler?
Gemeinhin erfährt man aus der westdeutschen Presse, aus dem Fernsehen, aus dem Radio nur von radikalen Siedlern. Diese machen jedoch eine sehr kleine, wenn auch äußerst gefährliche und insbesondere für den Aussöhnungsprozess mit den Palästinensern sehr gefährliche Gruppierung aus. Der größte Teil der Siedler besteht aus pragmatisch orientierten Menschen. Das heißt, Leuten, denen die Wohnungspreise, die Grundstückspreise in Israel zu hoch geworden sind, Leute, die aus ärmeren Schichten stammen, Leute, die mit ihren Kindern sozusagen auf dem Land leben wollen. Eine zweite, kleinere Gruppierung ist nationalistisch und oder religiös motiviert. Das heißt, sie begreifen die Besiedlung der Westbank, des nach biblischer Argumentation ursprünglich israelischen Landes, als Befreiung des heiligen Landes. Die dritte und kleinste Gruppe sind nun schließlich die militanten Siedler, die nationalistisch und oder religiös motiviert sind.
Doch gerade in Hebron und der benachbarten Siedlung Kiryat Arba ist diese dritte Gruppe am stärksten vertreten. 10 Monate nach dem Sechstagekrieg im April 1968 setzten sich 80 nationalreligiöse Juden und Jüdinnen als Schweizer Touristen getarnt und unter der Führung des rechtsradikalen Rabbiners Moshe Levinscher in einem Hotel in Hebron fest.
Regierung, das heißt die Regierung der Arbeitspartei, blieb zuerst passiv, brachte sie dann aber in einer Militärgarnison in Hebron unter. Auf die Proteste des palästinensischen Bürgermeisters von Hebron antwortete die israelische Regierung 1969. Eine kleine Gruppe gläubiger Juden und ihre Familien haben spontan und aus eigener Initiative ihre Wohnsitze nach Hebron verlegt. Eine Stadt, die eine ehrenvolle jüdische religiöse Vergangenheit hat. Es ist kein Grund zu sehen, weshalb Nachbarn nicht auf friedlichem und freundlichem Fuß miteinander leben sollten. Allerdings hatte diese Levinger-Gruppe schon zuvor klargestellt, dass sie ihr Verbleiben in Hebron als einen Akt der Erlösung des Heiligen Landes auffassen wolle.
Noch im selben Jahr versuchte dieselbe Gruppe, eine wilde Siedlung in der Nähe von Hebron zu gründen. 1970 genehmigte die Arbeitspartei die Siedlungsgründung unter dem Namen Kiryat Arba und unterstützte in der Folge die Siedler, indem sie umfangreiche Enteignungen palästinensischen Landes zu militärischen Zwecken durchführte.
In Kiryat Arba leben zurzeit ca. 5000 Siedler. Kiryat Arba gilt als die militanteste Siedlerstadt. Es ist insofern richtig, als dass dort unter den insgesamt 5000 Siedlern ca. 15% US-amerikanische Nationalisten und religiös-Nationalisten leben, die tatsächlich den harten Kern der Siedlerbewegung ausmachen.
In Hebron sind die Palästinenser und Palästinenserinnen ganz direkt von der Existenz der Siedlung betroffen. 200 Läden wurden von der Armee aus Sicherheitsgründen geschlossen. 200 weitere mussten schließen, weil die palästinensische Kundschaft die belagerte Innenstadt meidet. 1500 ständig in Hebron stationierte Soldaten und 128 Polizisten sind aufgeboten, um die Siedlerenklaven Tag und Nacht zu bewachen, wofür der israelische Staat jährlich umgerechnet Millionen Mark aufbringen muss. Dennoch ist erst unlängst mit Genehmigung der Regierung eine neue Talmud-Schule fertiggestellt worden. Die Leidtragenden dieses Lebens unter ständigem Belagerungszustand sind die palästinensischen Bewohner und Bewohnerinnen Hebrons. Ob von Palästinensern ein Anschlag verübt wurde, ob Siedler ihre täglichen Provokationen bis hin zu Schießereien starten oder ob ein Siedler, wie geschehen, 29 Muslime beim Gebet in ihrer Moschee ermorden, Razzien, Verhaftungen, Hauszerstörungen und Ausgangssperren betreffen fast ausnahmslos nur die palästinensischen Einwohner Hebrons. Seit der Unterzeichnung des Grundsatzerklärung im September 1993 starben in Hebron von palästinensischer Hand 10 Siedler und Soldaten, von israelischer Hand 41 Palästinenser. Dabei werden die Siedler und Siedlerinnen immer gewalttätiger.